HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Wofür steht die heutige Jugend eigentlich? Steht sie überhaupt für etwas? Ist sie total Mainstream oder doch individuell?
Das erste Mal, wo ich mit dem Begriff Mainstream konfrontiert wurde, war zu meiner langhaarigen Metal-Zeit. Alle meiner damaligen Metal-Freunde haben nur Metal gehört, im Gegensatz zu mir. Ich habe nämlich auch ab und zu gerne Rap gehört.
Der nur mit der Herde marschiert, sieht vor sich was? Nur Ärsche.
Im Konzertsaal hätten solche Klänge nur bedingt eine Chance. Der Film jedoch liefert ihnen das perfekte Alibi. So wie hier in Matrix, einem Streifen, der längst zum Kultobjekt wurde.
Bester Vergleich: Ed Sheeran. Seine Musik hört man wirklich überall, egal wo man sich befindet, ohne Witz. Sei es in einem Restaurant, im Club, im Radio, ist es scheißegal. Und ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich finde seine Musik todeslangweilig. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo Mainstream am meisten abfuckt. Wenn einer etwas überhaupt nicht anspricht und es trotzdem Mainstream as fuck ist.
Ich finde, es ist immer toll, wenn es gelingt, am Puls der Zeit Themen zu thematisieren. Da ist Bob Dylan ein riesen Vorbild für mich, weil er es geschafft hatte, wirklich die Gefühlslage einer ganzen Generation durch Songs einfach auf den Punkt zu bringen.
Ob etwas gut oder schlecht ist, bestimmt nicht der Mainstream-Faktor.
Heute kümmern wir uns um einen schillernden Begriff, den wir sehr oft benutzen in der Politik, in der Musik, in der Literatur, allerdings meistens als Schimpfwort und sei es auch nur von der beleidigten, erfolglosen Avantgarde. Der Begriff Mainstream wird fast immer negativ gemeint. Dabei gibt es doch ganz viele Bereiche des Lebens, wo wir selber Teil davon sind. Was ist eigentlich so schlimm daran, wenn man zu der großen Masse gehört, ein Teil der Mehrheit ist? Doch wir wollen uns lieber absetzen von dem, was die Mehrheit will, etwas Besonderes sein, etwas Individuelles halt. Wohin entwickelt sich der Mainstream und wie oder von wem wird er eigentlich gesteuert? Wer mag denn sowas auf der Suche nach dem Mainstream? Das ist unser Thema heute. Angeregt zu dieser Sendung wurden wir von Bernhard Schlink, der Schriftsteller und Staatsrechtler, stellte in dieser Woche in der FAZ die These auf, dass der politische Mainstream in Deutschland angeblich immer enger wird und das wiederum hätte zur Folge, dass der rechte Rand gestärkt würde und der linke auch. Eine interessante These, die wir jetzt gleich mal hinterfragen wollen. Dabei hilft uns zu Beginn Stefan Andreas Kastorf, der Herausgeber des Tagesspiegel in Berlin. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also, Bernhard Schlink glaubt, als der Mainstream noch weit und offen war, da war er lebendig. Aber je enger er wurde, desto moralisch anmaßender und intellektuell langweiliger wurde er. Stimmen Sie dem zu?
Nein, erstmal nicht. Natürlich gibt es Aspekte, die richtig sind. Aber erstmal muss man sagen, wann je war er denn so weit, wie Bernhard Schlink sich das wünschte oder vorstellte? Ja. Ich muss übrigens immer noch lachen über den eben Einschub mit den nur Ärsche vor sich. So ein bisschen erinnert mich das gerade daran. Denn Tatsache ist doch, dass wir schon zu früheren Zeiten einen, wenn man so will, engen Mainstream hatten. Und das hat nicht unbedingt dazu geführt, dass jetzt am rechten Rand die NPD in alle Landtage eingezogen wäre. Nein, die Volksparteien hatten damals schon auch eine sehr, sagen wir mal, interessante Aufeinanderzubewegung. Die waren nicht nur divers und nicht nur divergent. Also von kultureller Hegemonie kann man da auch ausgehen. Und es ist schon interessant, dass er das so verengt. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich würde sagen, wenn er das beklagt, dann beklagt er auch etwas, was sich an uns alle richtet und nicht nur einfach auf die Politik bezogen werden kann.
Also die würden in Frage stellen, dass der politische Mainstream enger geworden ist?
Also, es ist so, dass wir verlernt haben, alle miteinander. Und Politik findet ja in der Mitte der Gesellschaft statt. Wir alle sind Politik. Polis, Agora, von den alten Griechen bis heute. Wir haben verlernt, miteinander die Diskussionen zu führen, die notwendig sind, um das aufzunehmen, was die Menschen wirklich bewegt und wirklich betrifft. Mhm. Das ist ja das Wesen von Politik, dass man hinhört, dass man dem Volk aufs Maul schaut, wie Luther sagt, das richtet sich dann auch an christliche Parteien, ihm aber nicht nach dem Munde redet, sondern aus dem, was da ist, etwas lernt und anfängt, sich mit dem auseinanderzusetzen, indem man sich, Achtung, Achtung, zusammensetzt. Das heißt, ich muss bereit sein für Demokratie und das ist die Anforderung, die wir jetzt haben. Da wiederum würde ich den Appell von Schlink hinwenden wollen. Für Demokratie muss ich nachdenken, muss mitreden und streiten wollen.
Vielleicht liegt es auch daran, dass die politischen Parteien in vielen Themen kaum noch auseinanderzuhalten sind. Nicht nur CDU und SPD haben sich angenähert inhaltlich, selbst die CSU malt sich grün an. Wohin führt das im politischen Diskurs?
Ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass Parteien vom lateinischen Pars kommend immer nur Teil vom Ganzen sein können. Der Versuch, alles miteinander zu verbinden und daraus dann ein Programm zu zimmern, das jeden überzeugt, wird sowieso nicht gehen. Allen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Das ist nicht nur eine Volksweisheit, sondern es ist eine Weisheit. Das heißt, du musst schon auch willens sein, die Dinge unterschiedlich zu werten. Allerdings guckst dir an, was auf dich zukommt. Nicht einfach irgendwas programmatisch dahinstellen und sagen, so machen wir es jetzt, sondern die wahre Wirklichkeit zur Kenntnis nehmen. Also wie war das, Hannah Arendt sagte, Realitätsflucht besteht darin, dass man Fakten als bloße Meinungen ansieht. Nein, es geht nicht allein um Meinungen, sondern ich gucke mir die Fakten an und entwickle daraus dann eine These, je nach Partei unterschiedlich und dann auch durchaus streitbar. Rainer Geißler, wunderbar, immer wieder dieser Satz, Politik ist kein Gesang für eine Harmonie.
Ja, bestes Beispiel vielleicht auch der Begriff alternativlos. Der heißt ja eigentlich, du darfst gar nichts anderes meinen, als das, was wir sagen, oder?
Da hat dann Schlink, das hat er auch aufgegriffen, da hat er dann wiederum recht. Nichts ist je ohne Alternative. Natürlich muss ich auch bereit sein, das eine zu denken und das andere zu denken. Am besten ist es, wenn man sich tatsächlich bemüht, und das ist dann eine wundervolle intellektuelle Binnenspannung, wenn ich das eine denke und mir sage, zugleich sage, Mensch, man kann es aber auch anders sehen. Und dann beginnt das, was wir Diskurs nennen könnten. Dann beginnt das, was wir Polis und Agora, was wir Auseinandersetzung nennen könnten. Also, ich sage nicht einfach, das machen wir jetzt mal so, sondern ich überlege mir und sage, was könnte die Alternative sein? Und ja, ich will nicht verhehlen, dass wir in den vergangenen vielen, vielen Jahren zu oft gehört haben, da gehe gar nichts anderes. Aber viele, viele Beispiele in der aktuellen Politik und in der zurückliegenden Zeit, vom Irakkrieg bis heute, zeigen, dass die Dinge nie alternativlos sind. Es war nicht alternativlos, keine Klimapolitik zu machen. Das sieht man ja jetzt.
Man hört immer öfter den Satz, der politische Mainstream sei in den letzten Jahren nach links gerutscht. Woher kommt dieser Eindruck?
Nach links gerutscht, ja, Gott. Ich würde jetzt eher sagen, also wenn ich mich auf Schlink beziehe und dann nochmal reingucke, würde ich sagen, er glaubt eher, dass wir den Mainstream so, sagen wir mal, zugelassen haben, dass sich rechts etwas öffnet und dadurch denkt man plötzlich, es handelt sich um was Linkes. Das ist Gesäßgeografie, auch ein Spruch von Rainer Geißler. So einfach ist es ja nicht.
Ja,
nicht alles das, was plötzlich was heute diskutiert wird, ist links. Das hat mit links möglicherweise gar nichts zu tun, sondern mit Fakten, die man unterschiedlich wertet. Also die für oder gegen die Wehrpflicht zu sein, was ist das dann? Vor dem Hintergrund dessen, was Karl Theodor zu Gutenberg wollte. Ja, es gab Leute, die wollten die Wehrpflicht abschaffen und galten als rechts oder auch als links. Also das sind so Begriffe, da muss man sehr aufpassen. Es gibt eine gewisse Form von, sagen wir mal, sozialdemokratischer Progressivität, die man Mainstream nennen könnte, wenn man nur auf die beiden großen Parteien schaut. Also ich gucke mir die CDU an und denke, Mensch, das ist aber eine sozialdemokratische Union heute. Alles das, was die Sozialdemokraten je gefordert haben, wurde von der CDU übernommen unter der Leitung von Angela Merkel und die war damit erfolgreich. Wenn man das dann links nennen wollte, was mir zu einfach wäre, aber wenn wir das links nennen wollten, dann würde ich sagen, ist der Mainstream links. Setzt aber voraus, und da müssten wir auch nochmal in die SPD reingucken, dass man die SPD für links hält. Halten Sie die SPD für links?
Schauen wir auf die Medien. Denen wird ja auch gerne vorgeworfen, sie würden dem Mainstream einfach blindlings hinterher trotten. Sagen wir mal, es gibt vielleicht ein Dutzend Leitmedien in Deutschland, Tagesschau, Spiegel, Bild, die großen überregionalen Zeitungen, darunter natürlich auch der Tagesspiegel. Also was bedeutet das für die Zeitungen, für Ihre Zeitung?
Ich sagte ja vorhin, wir alle müssen uns prüfen. Und Tatsache ist, diese liberale, das eine ist die intellektuelle und das andere ist die liberale Binnenspannung. Die müssen wir aushalten wollen. Wir müssen uns andere Meinungen anhören. Wir müssen uns Experten anhören. Wir müssen uns Leute anhören, die grundsätzlich erstmal eine andere Auffassung vertreten. Natürlich alles im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, selbstverständlich. Ich will jetzt hier nicht zur Revolution aufrufen, aber ich will mich schon, und das ist das Spannende daran, mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Denn jetzt kommt's, selbst in der Abgrenzung findet sich doch die eigene Meinung. Aber nur, wenn ich die andere Meinung kennenlerne, heißt es nicht, dass ich sie wertschätze, aber dass, wenn ich sie kennenlerne, kann ich verstehen, wohin ich nicht will. Und dazu als Zeitung beizutragen, möglicherweise mehr expertenhaft zu werden, nicht nur einfach zu bemeinen, sondern auch zur Meinung zu befähigen, zu ertüchtigen, wie das Joachim Gauck immer sagte. Wir müssen die Menschen über politische Bildung tatsächlich auch, sagen wir, in Medien, so wie Sie das jetzt auch machen, indem Sie sich dem Begriff Mainstream widmen, müssen wir sie befähigen, ertüchtigen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und sei es, dass Sie am Ende der Sendung sagen, nee, das hat mir jetzt aber nicht eingeleuchtet, wie Sie das definiert haben.
Kann ja auch sein. Kriegen Sie als Herausgeber auch manchmal solche Briefe nach dem Motto, meine Meinung entspricht nicht dem Mainstream und deshalb finde ich die nicht im Tagesspiegel, Schweinerei?
Ja, ich kriege aber viel mehr unter meinen Kommentaren, wenn sie online veröffentlicht sind, Hinweise darauf, was das alles für ein Unsinn sei, den ich da wieder geschrieben hätte. Ist aber auch interessant, dem stelle ich mich auch, weil manches Mal durchaus was dran sein könnte. Heißt, die Begabung zur Selbstkritik, und damit meine ich nicht Selbstkasteiung, sondern zur Selbstvergewisserung, ist ein Teil des demokratischen, damit des politischen Diskurses, der dazu führen kann, dass wir nicht mehr zu schnell von dem reden, was wir eben Mainstream genannt haben. Das ist hochspannend, das ist eine Begriffsdefinition und über die Begriffsdefinition kommt man zu einer Demokratiedefinition. Und wenn man das schafft, wenn man die Gesellschaft öffnet für das, was wir jetzt hier dankenswerterweise tun, nämlich übers Nachdenken, zum Mitreden, zum Streiten zu kommen und das dann auszuhalten, diese Spannung, dann, glaube ich, werden wir Fortschritte haben, die auch den Bundespräsidenten zufriedenstellen, der ja meint, wir würden nicht mehr miteinander reden.
Das war Stefan Andreas Kastorf, der Herausgeber des Tagesspiegel. Herzlichen Dank. Und wir wechseln vom politischen Mainstream jetzt in die Kultur. Die Freunde der Hochkultur rümpfen ja besonders gern die Nase, wenn sie über den Mainstream lästern. Aber Vorsicht, ohne den Mainstream gäbe es auch keine kleinen elitären Nischen. Das zeigt uns Ulrich Sonnenschein.
Ob wir ihn nun mögen oder nicht, spielt keine Rolle. Der Mainstream ist eine unumstößliche Größe und hat vor allem eine ungeheure wirtschaftliche Relevanz. In der Unberechenbarkeit der Kunstproduktion, ob nun in Literatur, bildender Kunst oder Ballett, ist eines der Ziele, möglichst viele Menschen zu erreichen. Wenn Kunst das Medium von Gedankenspielen ist, also im weitesten Sinne Kommunikation, dann ist es nicht unbedeutend, wie viele Menschen darauf ansprechen. Der Haken allerdings ist, je komplexer die Gedankengänge und ihre künstlerische Umsetzung sind, desto weniger Menschen kommen damit zurecht. Der Mainstream also ist der Feind der Komplexität. Wenn man aber beides will, muss man auch beides produzieren. Komplexe Kunst, die die Menschheit wie auch immer weiterbringt und eine, die von einer großen Zahl geschätzt und gekauft wird. In der größtmöglichen Verbreitung von Literatur, Musik oder Film beispielsweise finanziert der Mainstream jene Kunst, die sich einem massenhaften Verkauf entzieht. Im besten Fall ermöglicht der Bestseller den Band mit Avantgarde-Lyrik, der Sommerhit ein besinnliches Album mit geringen Verkaufszahlen und der Blockbuster den unabhängigen Kunstfilm. Die Ausstellung mit großen Meistern des Kunstbetriebs wie Emil Nolde oder Vincent van Gogh, die Busse voller Zuschauer anzieht, viel kostet und große Umsätze garantiert, ermöglicht die Kabinettausstellung oder die Präsentation eines zeitgenössischen Künstlers, der noch nicht so etabliert ist. Und dann, wenn genügend darüber geredet wird, öffnet sich der Mainstream und nimmt auch jene Kunst auf, die inhaltlich vielleicht immer noch jenseits der leichten Konsumierbarkeit liegt. Die Zuschauerzahlen bei Ausstellungen von international berühmten Avantgarde-Künstlern belegen das. Ohne dass ihre Kunst sich in Inhalt oder Komplexität verändert, werden sie Teil eines Mainstreams, der allein auf das ansteigende Interesse reagiert. Kunst muss also nicht trivial sein, um Teil des Mainstreams zu werden. Im Gegenteil, wenn Kunst genügend Menschen anspricht, wird sie fast automatisch Teil des Mainstreams. Das gilt für das Phänomen Punk, ebenso wie für Woodstock oder die Protest-Songs. Wenn Kunst Klassiker schafft, wartet der Mainstream bereits, um diese aufzunehmen. Eine gesteigerte Aufmerksamkeit garantiert eine Verkaufbarkeit und daran ist der Mainstream hauptsächlich interessiert. Das ist bei den neuen Künsten, der sogenannten siebten Kunst des Films zum Beispiel, noch einmal anders. Seine Geschichte beginnt mitten im Mainstream. Im Trubel der Jahrmärkte wurden auf wehenden Bettlaken inhaltlich simple Abbildungen von kleinen Ereignissen gezeigt. Das Medium präsentierte sich hier voller Stolz, Bilder bewegen zu können. Dann trennten sich schnell zwei Wege. Der eine setzte auf Technik, entwickelte Methoden der Illusion, möglichst glaubhaft eine fiktionale Welt zu schaffen, die kontrollierbar und inszenierbar blieb. Der andere Weg war ein inhaltlicher. Mit einfachsten Mitteln wurden da außergewöhnliche Geschichten erzählt, Schicksale dargestellt oder komplexe Szenen aneinandergereiht. Diese Art von Filmen unterscheidet sich bis heute kaum von den frühen und ist Teil eines unabhängigen Kinos. Auf der anderen Seite werden große, teure Filme gedreht, die ganze Produktionsgesellschaften in den Ruin treiben können, wenn sie nicht auf den Mainstream treffen. Und alle, die sagen, solche Blockbuster braucht kein Mensch, der sollte noch einmal nachdenken, was das für unsere Kinolandschaft bedeuten würde.
Wer mag denn sowas auf der Suche nach dem Mainstream? Tja, was ist denn nun der Mainstream schlechthin in Deutschland? Ganz einfach, wir haben ihn gefunden. Der deutsche Mainstream ist logisch, der Rhein.
Dir gebührt ein eigener Gesang, o Rheinstrom. Vor allen Flüssen Deutschlands bist du mir wert. Dich sah ich als Knabe, wo mit umwölkter Hand die Natur am gängelnden Bande über Nebel und stürmenden Winden und zuckenden Blitzen deinen wankenden Tritt auf zackiger Felsenbahn leitet. Aber wie stürzest du donnernd herab beim hallenden Laufen? Unter dir beben die Felsen, die grünlichen Wogen verhüllen sich in glänzenden Schaum. Der staunende Waller vernimmt nicht seiner eigenen Bewunderung Geschrei, und heilige Schauer fassen ihn, wie sie die Felsen und zitternden Eichen ergreifen. Einst, mit männlicher Kraft, teilst du die Kostnitzer Fluten, eilest Städten vorbei und trägst auf mächtigem Rücken schwimmenden Reichtum, schützest die Grenzen des Heiligen Reiches und beschenkst die Ufer mit hangenden, goldenen Trauben.
Das war der Rheinstrom von Friedrich Leopold zu Stolberg. Vater Rhein fließt schon immer ungerührt in seinem Bett, alle Modewellen sind ihm egal. Und der kulturelle Mainstream, seit wann gibt es den denn nun eigentlich? Marius Kaller blickt für uns zurück.
Gotthold Ephraim Lessing gilt als der erste freie Schriftsteller der deutschen Literatur, der nicht auf einen fürstlichen Mäzen angewiesen war, sondern dem Markt zuarbeitete. Am Anfang seines Stückes »Emilia Galotti« zeigt er die Widersprüche, die in einer solchen Existenz liegen.
»Guten Morgen. Wie leben Sie? Was macht die Kunst?« »Prinz, die Kunst geht nach Brot. Ich bringe das Porträt, welches Sie mir befohlen haben, gnädiger Herr, und bringe noch eines, welches Sie mir nicht befohlen, aber weil es gesehen zu werden verdient.«
Natürlich will der Prinz nicht das erste, das mäzenatische Pflichtprogramm, sondern das zweite Bild, das mit Herzblut gemalte, das für keinen bestimmten Abnehmer gefertigt, seine Haut zum Markte trägt und dort auf einen Käufer warten muss. Das zweite ist mit Hingabe gemalt und hat eine persönliche Note, ist ästhetisch bedeutend und Gold wert. Der Markt allerdings ist ein wankelmütiges Gebilde. Der Künstler weiß allenfalls, was gerade gefragt ist. Er kennt den vorherrschenden Geschmack. Aber für den gibt es ja bereits Produzenten. Vor allem neue auf dem Markt Eintreffende stehen vor der Aufgabe, den etablierten Geschmack genau zu kennen und dann eine, wenn auch nur geringe Abweichung hinzuzufügen, die Aufmerksamkeit und Einkommen verschafft. Die Gesetze des Marktes und damit der Kommerzialisierung von Kunst standen dabei schon im 19. Jahrhundert nie wirklich fest. Das Bürgertum rebellierte gegen den akademischen Stil in der Malerei und sorgte dafür, dass sich ein neuer Geschmack durchsetzte und auch bürgerliche Maler zu Reichtum und Ansehen gelangten. Erst kamen die Impressionisten, nach ihnen die Pointillisten, die Expressionisten, die Fauvisten und viele andere. Seitdem gilt, der Mainstream ist dazu da, das, was auf dem Markt der Kunst und der Geschmäcker alles passiert, zu koordinieren und im Sinne einer kommerziellen Anpassung an den herrschenden Geschmack zu regeln. Der Duden etwa definiert:
Mainstream, vorherrschende gesellschaftspolitische, kulturelle oder ähnliche Richtung. Gebrauch oft abwertend.
Vorherrschend und abwertend sind hier die ausschlaggebenden Wörter. Vorherrschend heißt, es existieren mehrere Geschmäcker oder Stilrichtungen, die um die Pool-Position konkurrieren. Und oft abwertend bedeutet, dass in diesem Wort noch etwas von der Moderne und ihrem Kult der Neuheit steckt. Mainstream klingt eben doch arg nach Kitsch und Konvention. Gerade in Kunst und Kultur geht es um Distinktion, um den kleinen Unterschied, der aus einem Geschmack einen guten Geschmack macht. Der nicht ganz so gute Geschmack ist hier eher der der anderen. Pierre Bourdieu, großer Theoretiker des herrschenden Geschmacks, hat aber auf eine Gefahr hingewiesen.
Die Kulturproduzenten können die Macht, die ihnen ihre Fähigkeit, eine systematische und kritische Vorstellung von der sozialen Welt zu produzieren, vor allem in Krisenzeiten einträgt, dazu nutzen, die potenzielle Kraft der Beherrschten zu mobilisieren und zum Umsturz der im Feld der Macht bestehenden Ordnung beizutragen.
Wenn also der herrschende Geschmack der Geschmack der Herrschenden ist, so der Soziologe, kann eine bewusste subkulturelle Verletzung dieses Geschmackes eine eminente politische Relevanz gewinnen. So gesehen hat die Etablierung eines Mainstreams innerhalb eines kulturellen Massenmarktes nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem eine Funktion. Der Mainstream erlaubt und fördert die begrenzte Regelverletzung, um sie zu integrieren und zu kommerzialisieren. Er belohnt die, die ein bisschen anders sind und sanktioniert die, die es zu weit treiben. Und genau deshalb gilt der Mainstream als ein so gefürchtetes wie gefräßiges Monster. Wirklich sicher ist nie, was eher ignoriert oder eher kommerzialisiert wird.
So gesehen ist dann auch der Mainstream unberechenbar. Oder vielleicht doch kann man ihn voraussehen. Das wollen wir jetzt am Beispiel der Literatur vertiefen. Dabei hilft uns hr2-Literaturredakteur Alf Menzer. Wenn ich durch den Buchladen schlender, dann komme ich automatisch zuerst an dem dicken Stapel mit den Bestsellern vorbei. Manches finde ich durchaus interessant. Wie geht Ihnen das? Wie oft finden Sie in diesem Stapel Dinge, die Sie wirklich spannend finden?
Ach, durchaus häufig. Also, weil ich halt wirklich glaube, dass Bestseller und Mainstream überhaupt nicht identisch sind. Also es gibt sicherlich Bücher auf diesem Bestseller-Stapel, die rauschen einfach so durch. Das sind reine Konsumartikel, also Krimis, die auf der Bestsellerliste sind, würde ich dazu zählen. Bestimmte Fantasy-Genres, die haben so Kundschaft, die brauchen das fast schon wie Drogen. Süchtige immer wieder neuen Stoff und die konsumieren eben in schneller Abfolge. Aber darauf beschränken sich die Bestsellerlisten ja gar nicht. Es gibt ja auf den Bestsellerlisten auch immer Titel, die würde man mitnichten als Mainstream-artig bezeichnen. Also Uwe Tellkamp, der damals den Deutschen Buchpreis gewann, das war kein Mainstream-Titel, der Turm. Oder gucken Sie auf die aktuelle Bestsellerliste, Dörte Hansen, Mittagsstunde, ein Roman über ein kleines, verschwindendes Dorf an der nordfriesischen Küste, würde ich auch nicht sagen, dass das Mainstream ist. Hat auch keiner erwartet. Also das ist auch eine Autorin, von der hat niemand, glaube ich, von am Anfang gedacht, dass das eine erfolgreiche Autorin wird. Also der Buchmarkt hat da durchaus seine eigenen Dynamiken.
Also Bestseller ist nicht automatisch Mainstream. Ist Mainstream automatisch trivial?
Mainstream ist, und das haben wir schon öfter gehört heute Abend, ist ja in erster Linie eine Fremdzuschreibung. Und zwar eine negative Fremdzuschreibung, eine denunziatorische Zuschreibung von eigentlich denjenigen, die nicht zum Mainstream gehören, aber eigentlich ganz gerne dahin gehören würden und die sich deshalb davon von absetzen.
Es also wird, Neid.
Ja, ich glaube, da spielt schon eine gehörige Portion Neid oder beleidigt sein dazu. Und ich glaube, das ist eher eine psychosoziale Kategorie, Mainstream oder nicht Mainstream, als dass man wirklich den Mainstream mit ästhetischen Kategorien beschreiben könnte.
Dann sortieren wir mal den Buchladen neu. Wir stellen jetzt mal drei Regale auf. Bestseller, Mainstream, Avantgarde. Und wir sortieren mal ein paar Sachen ein. Also Shakespeare zum Beispiel. Shakespeare, Gras C, habe ich jetzt mal rausgesammelt.
Was war das? Bestseller, Mainstream, Avantgarde?
Ja, oder okay. Trivial könnten wir auch noch dazu stellen.
Na, ich würde ein viertes oder fünftes Regal daneben stellen, nämlich also Gras und Shakespeare auf jeden Fall in die Kategorie Klassiker. Also das ist nicht Mainstream, das sind Bücher, die uns auch 60 Jahre später oder 400 Jahre später immer noch beschäftigen, weil sie nämlich bestimmte Themen, die uns so existenziell angehen, auf eine Weise beschäftigen, mit der wir nicht fertig werden.
Beide würden Sie nicht als Mainstream bezeichnen?
Nein. Obwohl
Millionen von Menschen lesen Shakespeare, Millionen von Menschen legen...
Und zu Shakespeares Zeiten sind, ich weiß nicht, Millionen, aber Tausende immer zu seinen Stücken gegangen und Uli Sonnenschein hat es vorhin gesagt, wie der Film aus dem Jahrmarkt gekommen ist, ist die Shakespeare-Ästhetik praktisch auch aus dem Karneval erwachsen. Also wie gesagt, die Kategorie Mainstream ist eigentlich immer jemand, von jemandem ins Spiel gebracht wird, der einem Autor oder einer Autorin übel will. Also zum Beispiel das Beispiel Juli C., das war die dritte Autorin, die sie gebracht haben. Gegen die wird es ziemlich häufig vorgebracht und da kann man ziemlich deutlich sehen, dass es eigentlich erst seitdem vorgebracht wurde, seitdem Juli C. endlich mal Erfolg hatte. Ich meine, die hat viele Jahre lang Bücher geschrieben, die nicht großen Erfolg hatte und dann hatte sie den großen Erfolg mit unter Leuten und plötzlich ist Juli C. dann eben im Mainstream angekommen. Aber wie gesagt, das würde ich eher unter Rivalitätsaspekten versuchen.
Also als positiven Begriff kann man das nicht sehen? Mainstream gleich erfolgreich, ist doch gut.
Naja, wie gesagt, aber es ist ja nicht das Interessante, was am Buchmarkt erfolgreich ist. Es gibt auch noch sehr viele Bücher, die sind erfolgreich, obwohl sie eben nicht den gängigen Normen entsprechen. Und ich glaube, wenn alles Mainstream wäre, würde es ja auch gar nicht funktionieren. Also es muss ja, warum lesen wir Literatur oder warum gibt es Literatur überhaupt? Weil es eben etwas anderes zur Realität oder zu dem Erwartbaren ist. Es muss schon was Neues da, muss schon was Neues dazukommen. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt die Bücher, die rauschen so durch, klar, die schwimmen mit dem Mainstream in den Orkus, aber dann gibt es Bücher, die einen gewissen Widerstand leisten. Das kann diesen Büchern zum Schaden geraten, nämlich dass wenig Leute etwas damit anfangen können. Es kann ihnen aber auch positive Effekte bescheren, nämlich dass es eine erhöhte Aufmerksamkeit beschert. Und beides ist tatsächlich jenseits des Mainstreams möglich und kann trotzdem zu Bestsellern führen.
Können Sie das einschätzen oder werden Sie auch oft überrascht, wenn Sie als Literaturprofi Neuerscheinungen lesen? Wie oft wissen Sie, ja, das ist, bleibt Avantgarde oder naja, das ist einfach nur egal und das wird Mainstream?
Kann ich nicht quantifizieren, aber man ist tatsächlich manchmal überrascht. Ach, sieh an, darauf lassen sich doch Leser ein und dann gibt es so einen Schneeballeffekt, dann gibt es immer mehr Leser, die Lust an dem Abenteuerliteratur haben, weil das ist Literatur eben in erster Linie auch. Lesen ist auch ein Abenteuer, ein intellektuelles.
Dann nennen Sie doch mal ein Buch, das Sie zuletzt gelesen haben, mit dem Sie wünschen würde, dass es in den Mainstream schafft. Also
das würde ich keinem,
das wollen Sie gar kein Buch wünschen.
Das würde ich kein Buch wünschen. Es gibt Bücher, von denen ich sagen würde, Mensch, die haben so ein großes Widerstandspotenzial, dass ich ihnen wünsche, dass sie über die Jahre hinaus dann doch zu so etwas wie einem Klassiker werden, weil es doch immer noch genügend Leute gibt, die Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Im vergangenen Jahr gab es einen 1000-seitigen Roman Schattenfroh von Michael Lenz. Ich habe tatsächlich einen Monat gebraucht, ihn zu lesen, weil mehr als 50 Seiten am Tag waren einfach nicht zu schaffen.
So schwere Kost?
Der hat keinen Erfolg auf dem Buchmarkt gehabt und wird es auch in nächsten Jahre nicht haben, aber ich glaube, das wird ein Buch sein, auf das wir in eine Zeit von 50 Jahren dann doch interessiert zurückblicken werden.
Oh, den Titel müssen wir uns nochmal aufschreiben. Wie hieß das?
Schattenfroh von Michael Lenz.
Das war HR2 Literaturredakteur Alf Menzer. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir wieder zur Literatur über den deutschen Mainstream, den Rhein.
Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall zum Rhein. Zum Rhein, zum deutschen Rhein. Wer will des Stromes Hüter sein? Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Fest steht und treu die Wacht am Rhein. Durch 100.000 zuckt es schnell und aller Augen blitzen hell. Der deutsche Jüngling, fromm und stark, beschirmt die heilge Landesmark. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Fest steht und treu die Wacht am Rhein. Aufblickt er, wo der Himmel blaut, wo Vater Hermann niederschaut und schwört mit stolzer Kampfeslust, du Rhein, bleibst deutsch wie meine Brust. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein. Und ob mein Herz im Tode bricht, wirst du doch drum ein Welscher nicht. Reich wie an Wasser deine Flut, ist Deutschland ja an Heldenblut. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein. Solang ein Tropfen Blut noch glüht, noch eine Faust den Degen zieht und noch ein Arm die Büchse spannt, betritt kein Welscher deinen Strand. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein. Der Schwur erschallt, die Woge rinnt, die Fahnen flattern noch im Wind. Am Rhein, am Rhein, am deutschen Rhein, wir alle wollen Hüter sein. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein.
Die Wacht am Rhein, Max Schneckenburger. HR2 Kultur, der Tag. Wer mag denn sowas auf der Suche nach dem Mainstream? Gehöre ich nun selbst zum Mainstream oder will ich meine Individualität betonen? Zu welcher Gruppe will ich gehören? Mit welcher Jugendkultur identifiziere ich mich? Punk oder Rock, Elektro oder Pop? Das sind so die typischen Konflikte der Jugendkultur, der Selbstsuche. Bei unserem Kollegen Thiemen Glatt ist das noch gar nicht so lange her.
Es gibt Daten, die man wohl nie vergisst. Bei mir ist das sicher der Geburtstag meiner Mutter oder der Tag, an dem ich meine Abschlussarbeit an der Uni abgab. Und natürlich der 11. Juni 2005, der Tag meines ersten Konzerts. Ich war 15 Jahre alt und sah zum ersten Mal die Toten Hosen. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnte ich mir einen unbekannten Weg. Die Halle bebte und die Masse zog immer wieder Kreise. Wir sprangen, schwitzten und pokten. An diesem Tag spürte ich etwas Besonderes: die Kraft der Musik.
Wir sind uns vorher nie begegnet, doch ich hab dich schon lang vermisst. Auch wenn ich dich zum ersten Mal her treffe, ich wusste immer, wie du aussiehst. Mit dir will ich die Pferde stehlen, die uns im Wege sind. Ich geh mit dir durch dick und dünn, bis an das Ende dieser Welt. Leg deinen Kopf an meine Schulter, es ist schön, ihn da zu spüren. Und wir spielen Bonnie und Clyde.
Und sie spielten Bonnie und Clyde. Fortan waren die Toten Hosen für ein Dorfkind wie mich die Götter der Rockmusik. Damit stand ich auf dem Schulhof aber ziemlich alleine da. Meine Mitschüler hörten 50 Cent, Sean Paul oder andere Chartbreaker. Die Musik fanden sie gut, die Texte verstanden sie nicht und ich verstand sie nicht. Ich wollte anders sein, suchte Musik mit Haltung, Botschaft und E-Gitarren. Sah Campino bei Rock am Ring mit gebrochenem Bein auf das Dach der Bühne klettern und verstand, dass mir dieser Mann näher ist, als mein Banknachbar in der Schule es je sein könnte. Ich war...
Halfter!
Das Abi kam, das Studium auch und immer mehr andere Musik. Die Toten Hosen-Alben standen zwar noch im Regal, aber eher neben dem verknickten Bild der Sandkastenliebe und dem ersten Paar Torwart-Handschuhe. Schöne Erinnerungen an erste Male. Ich ging zwar weiter auf Konzerte, doch irgendwie waren sie anders. Aus Hallen wurden Stadien und beim Pogo bekam man häufiger mal schräge Blicke zugeworfen. Und schließlich kam er dann. Dieser Tag. Dieser eine unsägliche Tag.
An Tagen wie diesem wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesem haben wir noch Ähnlichkeit.
Die Toten Hosen stürmten die Charts, die Popwellen und den Mainstream. Vermutlich waren sie dort ohnehin längst angekommen. Ich weiß bis heute nicht, ob ich mich verändert habe, die Band oder einfach nur die Gesellschaft. Aus der Düsseldorfer Opel-Gang, die Opium fürs Volk verteilte und besoffen aus Fernseh-Talkshows flog, wurde jedenfalls eine Band für den Ballermann, das Oktoberfest und schlimmer noch, die CDU. Dass Volker Kauder auf Wahlpartys Toten-Hosen-Lieder singt und Angela Merkel dazu klatscht, kreide ich der Band aber nur indirekt an. Deshalb habe ich es vor wenigen Wochen wieder probiert. Fast auf den Tag genau 14 Jahre nach meinem ersten Toten-Hosen-Konzert stand ich wieder im Publikum. Doch der Zauber war weg. Niemand sang. Niemand sprang. Niemand wollte schreien, tanzen oder pogen. Nach gut 2 Stunden Konzert weinte das Dorfkind in mir und die Menge begann plötzlich zu feiern und zu krölen. Es kam Tage wie diese.
Jeden Tag stirbt ein Teil von dir. Jeden Tag schwindet deine Zeit. Jeden Tag ein Tag, den du verlierst. Nichts bleibt für die Ewigkeit.
Liebe Hosen, nehmt mir das bitte nicht persönlich. Ich werde auch in Zukunft noch auf Konzerte kommen. Ich werde euch hören, euch verteidigen und in Dorfkneipen eure Lieder schmettern, als wäre die Theke die Bühne bei Rock am Ring. Doch wohl eher aus dankbarer Sentimentalität statt jugendlicher Überzeugung. Und so schreibe ich diese Zeilen am Ende wohl nur aus einem einzigen Grund.
Und alles nur, weil ich dich liebe und ich nicht weiß, wie ich's beweise.
So kann's enden, die Toten Hosen und der Mainstream. Für den Kollegen Thiemenglatt eine kleine Tragödie. Darüber rede ich jetzt mit dem Musikkritiker Peter Kemper. Schönen guten Abend.
Grüß Sie.
Die Subkultur und der Mainstream, das ist in der Musik so eine ganz typische Sache. Können Sie die Trauer des Kollegen nachvollziehen?
Die kann ich gut nachvollziehen. Es ist ja eine sehr persönliche Trauer. Andererseits kann es vielleicht ein Trost sein, wenn man sich eines Mechanismus erinnert, der ja nicht nur in der Popkultur, sondern ich denke im ganzen kulturellen Feld wirksam ist. Ich würde es mal das Avantgarde oder auch das Dissidenzparadox nennen. Es wurde ja schon mehrfach gesagt heute Abend, dass im Grunde der Mainstream ganz notwendig ist. Er ist im Grunde eine Bedingung dafür, dass ich überhaupt Avantgarde als solche begreifen kann. Er ist im Grunde der notwendige Gegenpol zu aller Dissidenz oder Subkultur oder Underground oder Avantgarde, wie immer man das nennen will. Und jetzt liegt es meines Erachtens in der Logik unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems, dass alle Subkulturen beziehungsweise Abweichlergruppen irgendwann warenförmig zugerichtet und damit, wenn sie sich denn gut verkaufen, in den Mainstream aufgesogen werden. Es gibt so etwas, glaube ich, wie ein totalisierendes Moment der ökonomischen Kräfte und das tendiert dazu, ja, auf das kulturelle Warenangebot vereinheitlichend zu wirken. Man kann das zum Beispiel in der Rockgeschichte sehr schön sehen, wenn man an die Rolling Stones oder Pink Floyd denkt. Das waren in den 60ern Speerspitzen der Avantgarde, der Dissidenz und die sind längst in den Mainstream eingewandert. Es gibt heute Pink Floyd als Warenzeichen, als Markenzeichen. Es gibt Autos, die danach benannt werden und selbst der Punk, der ja aus dem Urbedürfnis nach Abgrenzung vom Mainstream entstanden ist, ist längst Bestandteil von diesem. Also Dissidenz, Avantgarde, Subkultur, Underground, all das dauert nach meinem Dafürhalten nur einen kurzen Moment, bevor es dann im Mainstream aufgehoben wird. Immer vorausgesetzt, es ist erfolgreich, es lohnt sich, weil es sich verkauft. Und gleichzeitig haben sich aber, wenn das aufgesogen wird, schon andere Subkulturen entwickelt, die bald selbst wieder im Mainstream entschärft werden. Es geht immer so weiter. Also es ist so ein Wechselspiel von Provokation und Entschärfung.
Also Nirvana ist auch so ein Extrembeispiel.
Ja, Nirvana, also 1992 in den USA, als dieses Album, als das Album Smells Like Teen Spirit rauskam, da hat sich, glaube ich, noch ein ganz anderer Weg aufgetan. Die ganze amerikanische Nation konnte sich nämlich damals mit alternativen Rebellenkulturen plötzlich identifizieren. Und die Underground-Bands gingen zur Plattenindustrie und diese erwartete zum ersten Mal nicht Glättung und Anpassung, sondern kompromisslose Abweichung. Dissidenz, Abweichung wurde da zum verkaufsfördernden Markenzeichen. Der Konsum bediente sich also der Dissidenz und alles war willkommen, was nur nach Abweichung roch. Es entstand so etwas und das ist ja, klingt ja fast paradox, wie ein Mainstream der Minderheiten. Und mittlerweile bemüht sich der Mainstream, sprich in der Popkultur, die großen Plattenlabel und Agenturen so vehement um dieses symbolische Kapital von Minderheiten, dass man sich fast nach den Zeiten zurücksehnt, als ein Major noch ein richtiger Major war.
Also das heißt, Pop als Protestkultur ist nur noch ein Mythos?
Ja, das war immer ein Mythos. Ich denke, schon seit dem Rock'n'Roll ging es in dieser Musik im traditionellen Sinn nicht um Politik. Es ging nur ganz selten um Parteien oder Ideologien. Wenn Elvis im Rock'n'Roll provozierend mit seinem Becken wackelte, dann forderte er zunächst mal, glaube ich, nur zur Flucht aus dem, ja, sagen wir mal, Gefängnis des reglementierten Alltagslebens auf. Die meisten Pop- oder Rocksongs handeln deshalb, so sehe ich es, von, ja, zwischenmenschlichen Erfahrungen. In diesem Sinn kann Pop, und da erinnere ich mal an ein Wort des Sozialpsychologen Peter Brückner, vielleicht als Umwälzung von Alltäglichkeit, als Körperpolitik im Hier und Jetzt begriffen werden. Es geht immer dabei um persönliche Betroffenheit. Jugendliche bestehen immer weiter auf Differenz, indem sie sich fragen, wer bin ich eigentlich? Und gleichzeitig kann Popmusik aber dazu dienen, eine Gemeinschaftlichkeit der Jugend herzustellen und ihre Wünsche zu repräsentieren. Und sei es in der Form der Teenage-Consumer im popkulturellen Mainstream.
Sie haben mal ein Buch geschrieben über Helge Schneider und den finde ich in diesem Zusammenhang sehr spannend, denn ja, das ist ja einer der ganz wenigen, der irgendwie beides gleichzeitig ist, massentauglich und Avantgarde. Wie hat er das geschafft?
Ja, für ihn ist das kein Gegensatz. Ich meine, man muss sehen, Helge Schneider, von dem heute nach 6 Jahren sein neues Studioalbum Party People erschienen ist, Helge Schneider ist sich inzwischen auch selbst historisch geworden. Er ist jemand, an dem sich dieses Paradox, wie ich es anfangs genannt habe, von Avantgarde und Anpassung gut zeigen lässt. Der reagiert nämlich inzwischen selbst auf seine eigene Geschichte und wirbt zum Beispiel, bewirbt Konzerte mit 25 Jahre Katzeklo oder so. Und die Aufnahmen und Auftritte von Helge in den letzten 5 Jahren deuten, so sehe ich es, eine, ja, lass mich sagen, gewisse Entschärfung seines musikalischen Radikalhumors an. Man gewinnt ein bisschen den Eindruck, Schneider sei auf Kosten seiner brachialen Unterhaltungsstrategien auf dem Weg zu einer neuen Ernsthaftigkeit oder man könnte auch sagen zum Mainstream. Mittlerweile ist er ja seit fast 30 Jahren im Geschäft und ich finde, seine musikalischen Subversionsstrategien, das zeigt auch dieses neue Album, sind mittlerweile ausgereizt, weil allzu bekannt, weil zigmal wiederholt und sein Spiel mit ja, was ihn früher so auszeichnete, mit einer plötzlich versagenden Virtuosität, sein Jonglieren mit sich durchkreuzenden Zitaten, mit den Leerstellen der Improvisation, all das hat sich inzwischen bei ihm konsolidiert und dadurch auch naturgemäß entschärft. Heute kämpft Schneider nach meiner Auffassung mit dem Popularitätsproblem. Seine Unberechenbarkeit, die ihn nämlich so erfolgreich machte, hat sich im Laufe seiner Karriere in einer wachsenden Reihe von Hits, also ich nenne mal Katzeklo, Telefonmann, Meisenmann, Käsebrot, Wurstfachverkäuferin und wie sie alle heißen, ausgedrückt. Und weil der Künstler sein Publikum, was eben diese Hits in den Konzerten auch lautstark fordert, nicht enttäuschen will, engt er den Freiraum seiner Improvisation durch eine Nummernrevue immer mehr ein. Und anstatt Erwartungshaltungen, wie er das früher gemacht hat, durch fortlaufende Erfindung des Unerhörten und Unerwartbaren weiterhin zu unterlaufen, bedient er diese im Konzert durch ein Best-of-Programm und büßt dadurch, ja, wie ich finde, einen Gutteil seines subversiven Charmes aus. Auch ein Humordissident wie Helge Schneider ist inzwischen im Mainstream angekommen.
Das war der Musikkritiker Peter Kemper. Vielen Dank. Und was gibt es Neues vom deutschen Mainstream, dem Rhein?
An den Rhein. Zieh nicht an den Rhein. Mein Sohn, ich rate dir gut. Da geht dir das Leben zu lieblich ein. Da blüht dir zu freudig der Mut. Siehst die Mädchen so frank und die Männer so frei, als wär es ein adlig Geschlecht. Gleich bist du mit glühender Seele dabei, so dünkt es dich billig und recht. Und im Strome, da taucht die Nix aus dem Grund, und hast du ihr Lächeln gesehen, und sang dir die Lurlei mit bleichem Mund, mein Sohn, so ist es geschehen. Dich bezaubert der Laut, dich betört der Schein, Entzücken fasst dich und Graus, nun singst du nimmer am Rhein und kehrst nicht wieder nach Haus.
Karl Simrock, Warnung vor dem Rhein. Bleiben wir bei dem Bild mit dem Fluss. Der Mainstream und die Avantgarde, die hatten schon immer ein ganz besonderes Verhältnis. So sieht Anne Kapitza das.
Der Mainstream fließt gleichmäßig und mächtig dahin. Die Mainstreamer wissen aber nicht, dass sie Mainstream sind. Für sie ist das alles normal. Nur für die Avantgardisten nicht. Die ruhen sich mal am Ufer aus, mal lassen sie sich über turbulente Stromschnellen spülen. Und sie rufen, hey, ihr langweiligen, angepassten Mainstream-Spießer, probiert mal eine andere Richtung aus. Aber die Mainstreamler wollen es genau so haben, wie es war und wie es ist. Die avantgardistischen Stromer und Strömlinge dagegen wollen ein besseres Morgen. Sie kommen auf merkwürdige Ideen. Lasst uns den Fluss begradigen, damit wir alle schneller werden. Zu schnell, murrt der Mainstream. Na dann, lasst uns den Fluss renaturieren mit großen gemächlichen Schleifen und breiten Auen. Zu langsam, protestiert der Mainstream. Mainstream und Avantgarde liegen in dauerndem Streit. Um die richtige Weltsicht, um den kühnen Entwurf, die neue Gesellschaft. Dabei vergessen sie, dass jeder Mainstream mal klein angefangen hat und aus lauter ehemaligen Avantgardisten besteht. Aus Bergquellen und Wildbächen, die noch gar keine breite Hauptströmung kannten. Und fast alle Avantgardisten werden entweder vergessen oder vom Mainstream mitgerissen. Nur wenige Avantgardisten können von sich sagen, ich hab's ja immer gesagt, wir sind alle genau in die Richtung geflossen, die ich immer prophezeit habe. Und ehe der Mainstream tief Luft holen kann, um zu widersprechen, sind sie schon an der Mündung. Gemeinsam sind sie jetzt die bräunliche Süßwasser-Avantgarde, die endlich den revolutionären Plan umsetzt, das eklig-salzige Meer zu versüßen. Doch der riesige, blaue, salzige Ozean lächelt mitleidig und saugt den Fluss langsam in sich auf. Er ist der Mainstream.
die Avantgarde und der Mainstream. Wollen wir das zum Schluss nochmal zusammenfassen mit Professor Jochen Hörisch. Er ist Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Reden wir also über ein Naturgesetz. Wie kann sich der kleine Fluss dagegen wehren, in das Meer zu fließen?
Gar nicht. Ihm bleibt gar nicht viel anderes übrig. Er muss nun mit dem Umstand umgehen, dass viele gegen den Strom fließen wollen. Und dann kann man fragen, was ist die entscheidende Richtung? Da, wo das Wasser hinfließt oder da, wo die Fische hinschwimmen? Und dann gibt es ja die eigentümlichsten Paradoxie-Erfahrungen, dass auf einmal festgestellt wird, aha, diejenigen, die gegen den Strom schwimmen, das ist eigentlich der Mainstream. Die Nonkonformisten sind auf einmal die Mehrheit, die Querdenker. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, Herr Bernd, sind Sie Konformist, dann wären Sie wahrscheinlich schon halbwegs beleidigt. Und bei unseren schlauen Zuhörern gehe ich davon aus, dass jeder, der jetzt gerade HR2 hört, eben auch lieber Querdenker und Nonkonformist ist. Also, der Strom fließt in eine bestimmte Richtung. Da kann man wenig dran ändern, in welche Richtung man schwimmt. Darüber kann man nachdenken und dann kann man zu sehr paradoxen Einstellungen und Wahrnehmungen kommen.
Aber auch bei Ihnen ist der Mainstream was Negatives. Warum eigentlich? Wer mit dem Strom schwimmt und sich wohlfühlt, ist doch gut.
Es hängt schon verdammt viel davon ab, in welche Richtung der Mainstream fließt. Also ich mache jetzt das, was alte Männer immer so unerträglich und peinlich macht, dass sie aus der eigenen Geschichte erzählen.
Bitte schön.
Ich bin Jahrgang 51, also war ich 17 Jahre alt, als 68 passierte und unglaubliche Horizonte eröffnete. Und meine Wahrnehmung ist, dass man 68 noch sehr genau angeben konnte, was der Mainstream ist. Dann gab es die Paradoxie-Erfahrung, dass 10 Jahre nach 68 eigentlich alle, etwa was Sexualstrafrecht angeht, was Liberalisierungen angeht, dürfen Frauen selbstständig ein Konto führen und dergleichen mehr, auf einmal der neue Mainstream war. Und das war auch gut so. Nicht jeder Mainstream ist deshalb schlecht, weil er Mainstream ist. Ich finde es ganz grauenhaft, wenn Rechtsradikalität ein neuer Mainstream werden sollte. Ich finde es wunderbar, wenn soziale Sensibilität und eine bestimmte liberale Grundeinstellung der Mainstream sind. Warum soll ich dann dagegen anschwimmen?
Also vieles, was vor 50 Jahren Mainstream war, ist es heute nicht mehr und wir finden das gut. Heißt natürlich umgekehrt, was wir heute für selbstverständlich halten, ist es vielleicht auch in 20, 30 Jahren nicht mehr.
Nein, das ist die alte Erfahrung, die wir haben. Hängt natürlich auch mit neuen Medienumständen zusammen, auch mit Werten zusammen. Also, wenn man einfach so einen Lackmustest macht und sagt, ist man heute Mainstream, wenn man sagt, ach, ich habe doch ein ganz seltsames Gefühl, wenn ein Homosexueller in der Wirtschaft oder in der Politik ein führendes Amt hat, ist das dann eigentlich Mainstream, die berühmt-berüchtigte schweigende Mehrheit? Oder ist man Mainstream, wenn man sagt, es ist klasse, was wir etwa auf dem Gebiet solcher sexuellen Orientierungen und ihrer Diskriminierung an neuen Ansätzen haben, was wir da für alte, unglaublich unglückproduzierende Dispositive überwunden haben.
Wie hat das Internet den Mainstream verändert?
Nun, um weiter in der Wassermetaphorik zu bleiben, würde ich mal sagen, dass aus dem einen großen Strom dann eben sehr viele kleine Bäche und Ströme geworden sind. Mögliches Bild wäre ein ganz, ganz breites Delta, wo man gar nicht mehr sagen kann, das ist der Hauptfluss. Das kritischere Bild wäre der ganz, ganz große Sumpf. Also jeder darf vor sich hin blubbern und irgendwelche Blasen produzieren. Eine richtig distinkte Nachricht ist dem nicht mehr zu entnehmen. Also ich denke, es ist im Zeitalter des Internets verdammt schwer auszumachen, wohin eigentlich noch der Mainstream fließt. Ich will den schönen Beitrag, der gerade vor unserem Gespräch kam, vielleicht ergänzen und rumkarlauen auf eine üble Art und Weise. Ich glaube, viele übersetzen heute Mainstream mit mein Strom. Das ist mein Strom, nicht dein Strom und nicht sein Strom, sondern mein Strom. Und jeder glaubt eigentlich, er hätte das Anrecht darauf, den eigenen neuen, selbst erfundenen Mainstream, meinen Strom, dahin soll die Richtung gehen, auszurufen. Und das führt natürlich dazu, dass das ein ganz großes Rauschen, dass es Neues gibt. Auch Wasser ist mit Hintergrundrauschen verbunden. Und aus dem Hintergrundrauschen könnte ein Rauschen werden, in dem man eigentlich gar nicht mehr erkennen kann, was der Zeitgeist ist und in welche Richtung es geht.
Das heißt, jede Mini-Zielgruppe hat ihren eigenen Mainstream und kriegt gar nicht mehr mit, was die anderen gut finden?
Ja, nicht? Und dann gibt es natürlich Kommunikationsschwierigkeiten noch und nöcher. Viele kapseln sich ja ab. Das Blasenbild ist ja zu Recht sehr stark verbreitet. Man ist dann in seiner eigenen Kommunikationsblase, blubbert so vor sich hin. Aber es ist nicht mehr erkennbar, dass da noch scharf konturierte Meinungen wirklich zur Disposition stehen. Oder die Meinungsunterschiede sind so groß, dass die Kommunikationsmöglichkeiten nicht mehr vorhanden sind. Um weiter im Wasserbild zu bleiben, vom einen Ufer zum anderen Ufer zu kommen und die alte demokratische Grundtugend auszuüben, to take the road of the other, wie sehe ich die Welt, wenn ich sie vom anderen Ufer aussehe, die geht, denke ich, eklatant zurück.
Harald Schmidt hat mal gesagt, der Entertainer, nach den heutigen Maßstäben der Political Correctness und der Sprachpolizei des linken Mainstream würde seine Show heutzutage nach einer Woche schon abgesetzt werden. Da haben wir wieder die linksliberalen Mainstream. Hat er da recht?
Nun ja, es gibt wirklich einigermaßen irritierende Tendenzen dabei. So ein Gouvernantenton, Junge, Junge, das ist aber ein böses Wort, das darfst du nicht sagen. Der ist in bestimmten Sphären wirklich dominant geworden, insofern hat er recht. Aber insgesamt, ich wiederhole mein Eingangsargument, finde ich es wunderbar, dass wir nicht wie etwa am Ende der Weimarer Republik einen rechtsradikalen Mainstream hatten, voll Hass, voll Nationalismus, Militarismus, Rassismus. Der hat dann sehr, sehr schnell zu Hitler geführt. Stichwort ist etwa die Hugenberg-Presse. Die war als rechtsradikale Presse wirklich Mainstream, was die Medienlandschaft anging. Und dann denke ich, ich bin gut beraten, wenn ich sage, ich finde den Mainstream, den wir hatten, ich sage bewusst hatten, und das war ein linksliberaler, sozialsensibler, antimilitaristischer, antirassistischer Mainstream. Ich will verdammt hoffen, dass der noch während meiner Lebenszeit anhält und habe nichts dagegen, wenn der auch in der Lebenszeit meiner Kinder und meiner Kindeskinder anhält.
Warum sagen Sie hatten? Es gibt ihn noch.
Nein, ich denke, es gibt ihn nicht mehr. Also wir haben ein wirklich sehr deutlich sich profilierendes rechtes Milieu, das ja auch in aller Ernsthaftigkeit, um den Gramsci-Begriff zu verwenden, sich bemüht, kulturelle Hegemonie herzustellen. Und ich stelle schockiert fest, dass das in vielen Sphären schon gewundert ist. Es geht einher mit einem Verfall des Stilempfindens, das wirklich enorm ist. Also man traut sich ja gar nicht mehr, das zu sagen. Ich bin einfach so erzogen, dass es mir schwerfällt, sowas schon zu zitieren. Aber wenn ein führender AfD-Politiker sagt und spricht von der Merkel-Nutte, die jeden reinlässt oder sowas und das in öffentlichen Diskursen macht oder das berühmte Wort von Gauland, Vogelschiss in der Geschichte, nicht? Oder wir entsorgen die Dame in Anatolien, dann merkt man, dass der neue rechte Mainstream eines ganz gewiss nicht ist, nämlich auf eine feine Art und Weise konservativ. Er ist unfein, er ist ordinär, er ist hasserfüllt, er ist militant, er richtet sich selbst. Und da wünsche ich mir, verdammt nochmal, jetzt sage ich etwas nicht sehr feines Wort, ich wünsche mir, dass er sich nicht durchsetzen kann und nicht der allgemein bestimmende Mainstream wird.
Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Vielen Dank. Das war der Tag für diese Woche. Thiemen Glatt, Ulrich Sonnenschein, Angela Fitsch, Dorothee Schuler, mein Name Uwe Bernd. Wenn Sie Lust auf mehr haben, schalten Sie die ARD-Mediathek ein auf Ihrem Smartphone. Da können Sie uns jeden Tag hören. Mein Name Uwe Bernd. Schönes Wochenende. Tschüss.